Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder gekommen seid. Wer war das letzte Mal ja da gewesen? Mal kurz Handzeichen. Oh. Und wer war letztes Mal nicht da? Also alle, die sich jetzt nicht gemeldet haben wahrscheinlich. Schön, schön, dass ihr alle da seid, die ihr letztes Jahr da wart, die ihr letztes Jahr nicht da wart. Es ist einfach schön, diese Möglichkeit zu haben. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und ich denke, es ist das Beste, was wir machen können, dass wir uns so zeitig als möglich mit der Bibel beschäftigen. Das ist einfach so enorm wichtig für unser Leben, für unsere Zeit, in der wir leben. Und ich bin sehr dankbar, dass wir einfach diese Zeit uns jetzt nehmen können an diesem Samstag, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir frei haben, dass ihr frei habt und dass wir jetzt hier sein können, um eben in die Bibel reinzuschauen. Das erste Thema lautet standhaft. Wir haben so ganz kurze, prägnante Begriffe gewählt und die Oberüberschrift, also über dem ganzen Tag, habt ihr schon gehört, ist ja Daniel unter Nebukadnezar. Gibt es jemanden unter euch, der das Buch Daniel im Alten Testament nicht kennt? Gut, also ihr seid alle positiv vorbelastet, das ist gut, wunderbar. Und es ist ja eigentlich auch eines der bekanntesten Bücher im Alten Testament und es hat es wirklich in sich. Und ich möchte gern erstmal den Text lesen und ich lade euch ein, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt die bitte auf und geht bitte in das Kapitel 3, Daniel 3. Es sind jetzt 30 Verse und ich möchte die im Ganzen mal lesen. Und dann werden wir uns ein paar Gedanken machen, aber ihr merkt schon wahrscheinlich von der Länge des Kapitels, wir haben nicht die Möglichkeit und Zeit, jetzt alles uns anzuschauen, was dort steht. Aber ich möchte gerne ein paar Schwerpunkte setzen und euch einfach ermutigen, aber euch auch herausfordern und uns aufzeigen mit der Hilfe des Herrn, dass das ganz aktuell ist für uns, für mich, für dein Leben, in dem du stehst, in der Schule, in der Ausbildung, oder in der Arbeit, eigentlich überall, wo du stehst in deinem Leben. Und ich lese uns das jetzt mal vor, Daniel 3, Vers 1. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten, samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher und Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte, und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und aller Arten von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, mögest du ewig leben. Du hast, o König, Befehl gegeben, dass jedermann, der den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Satrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Sadrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen: Sadrach, Mesach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich aufrichten habe lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Sadrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König: Gewiss, o König! Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln. Und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach: Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte Gottes, des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, Vorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauen und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll. Weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Daraufhin machte der König Sadrach, Mesach und Abednego groß in der Provinz Babel. Ja. Diesen langen Text haben wir jetzt gelesen und Wir haben ihn deswegen gelesen, auch wenn wir nicht alle Punkte oder alle Details uns jetzt anschauen können, weil wir glauben, dass allein, wenn Gottes Wort gelesen wird, es seine Wirkung entfaltet. Also allein das Lesen des Heiligen Wortes, das Lesen der Heiligen Schrift hat eine Wirkung. Und deswegen ist es gut, auch immer, besonders auch deswegen, die Zusammenhänge da zu lesen, um was es geht. Ich habe mich gefreut, dass sich keiner gemeldet hat, der das Buch Daniel nicht kennt. Aber wie soll es auch anders sein? Ihr seid alle fleißige Bibelleser und von daher ist es gut, dass ihr auch hier zu Hause seid, in diesem Buch. Wenn du beginnst, dich mit diesem Buch im Alten Testament zu beschäftigen, dann wirst du schnell merken, dass es ein Buch ist, welches dich unweigerlich in die Entscheidung drängt. Also wenn du anfängst mit Daniel 1, dann wirst du in den ersten Versen schon merken, dass es diese Zeilen absolut in sich haben. Da geht es nicht um Larifari, um irgendetwas, sondern da geht es wirklich um Eingemachtes. Du findest hier kein Wischiwaschi, nichts Weichgespültes, sondern du findest eben Entschlossenheit. Du findest Daniel, du findest drei andere Freunde von ihm, die in einer Welt leben, die dem Niedergang preisgegeben ist, ähnlich wie der heutigen Zeit, und die in dieser Zeit trotzdem wirklich standhaft und entschlossen sind. Und du hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wenn du dieses Buch liest, wenn du anfängst, dieses Buch Daniel zu lesen. Entweder du klappst dieses Buch zu und sagst, das ist mir alles viel zu weit weg, was habe ich mit Babel zu tun, was habe ich mit Nebukadnezar zu tun. Und außerdem scheinen es Daniel und seine Freunde ziemlich zu übertreiben mit ihrer Frömmigkeit. Und dann ist es ja schließlich kein Wunder, dass die sich von einer Schwierigkeit in die nächste begeben. Oder du wirst fasziniert sein von diesem Buch Daniel. Du wirst dich in die damalige Welt begeben und du wirst von dieser Entschlossenheit dieser vier Leute regelrecht gefangen genommen, positiv gefangen genommen, und dich fasziniert das einfach. Und du wirst dich fragen, was war denn deren Antrieb? Warum die so standhaft geblieben sind? Und je mehr du dich damit beschäftigst, wirst du verstehen, dass die Umstände, in denen Daniel sich damals befand und auch Satrach, Mesach und Abednego, dass das Umstände sind, die überhaupt nicht weit entfernt von dir und von mir sind. Nämlich Umstände, die sich eigentlich heute nicht geändert haben, bis auf die Jahreszahlen und auf die Namen, um die es geht. Um die Protagonisten, um die Darsteller oder wie wir es auch bezeichnen mögen. Der Grundsatz hat sich nicht geändert. Zur damaligen Zeit und zur heutigen Zeit. Denn du wirst damals wie heute, und das ist auch so die Kernbotschaft dieses Buches Daniel, du wirst einen Gott finden, damals und heute, den lebendigen, einzigen Gott, der absolut souverän ist über die ganze Geschichte, der Herrscher einsetzt und absetzt, wie er will, der die Herzen der Könige lenkt wie Wasserbäche, auch unsere Herzen lenkt wie Wasserbäche, und der wirklich herrscht und seine Geschichte schreibt, damals und auch heute in 2023 in deinem Leben. Und so werden wir immer mehr merken, wenn wir dieses Buch lesen und vielleicht auch bei der einen oder anderen Stelle hängen bleiben und mal etwas mehr Zeit investieren, um darüber nachzudenken, werden wir merken, dass wir wirklich direkt angesprochen und direkt wirklich auch herausgefordert sind. Mich persönlich fasziniert dieses Buch seit einiger Zeit wieder ganz neu, besonders auch eben von Daniel und aber auch seiner Freunde. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ihr Denken, Reden und Handeln uns für heute ganz, ganz viel zu sagen hat. Und ich möchte dir gleich den Wind aus den Segeln nehmen, wenn du sagst, Daniel, da, das ist ein Buch, das ist so alt, was soll denn das noch aktuell für mein Leben in meiner, was weiß ich, Schule oder Ausbildung, meinen Schwierigkeiten im Alltag, in denen ich mich gerade beschäftige oder befinde, was soll mir das großartig zu sagen haben? Und ich möchte gleich den Wind aus den Segeln nehmen, es hat dir ganz viel zu sagen, richtig viel. Denn wir lesen hier von Männern, von einer Minderheit, die sich in einer Welt der absoluten Gottlosigkeit befand. Und genauso können wir das auch heute schon mal übertragen auf deine und meine Zeit. Auch wir als Christen, als Männer und Frauen, als Jungs und Mädels Gottes, die Jesus nachfolgen wollen, werden immer in der Minderheit sein. So wie Daniel und seine Freunde. Und wir sehen trotzdem, wie Gott sich zu ihnen stellt. Und wie sie den Wunsch hatten, nicht nur zu überleben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das gleich am Anfang sagen. Der Wunsch und das Anliegen des Herrn und der Bibel für unser Leben in einer solchen Welt des Niedergangs und des Götzendienstes ist es nicht, dass wir einfach nur irgendwie überleben, sondern das Ziel ist, dass wir natürlich überleben in dieser Welt, was da alles auf uns einströmt, aber dass wir auch wirklich erfülltes Leben führen können, dass wir so leben können, dass der Herr Jesus Christus verherrlicht, geehrt, erhöht und groß gemacht wird. Eben gerade in so einer Zeit des Niedergangs, auch in dem wir uns befinden. Und das werdet ihr wahrscheinlich alle, die ihr die Bibel ernst nehmt und nehmen wollt, bestätigen können, dass es Zeiten sind, in denen wir uns jetzt gerade befinden, wo wir alle sagen, das sind nicht unbedingt die schönsten Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Aber da können wir gleich nochmal bei den Punkten ein bisschen näher drauf eingehen. Okay, wir haben den Text jetzt gelesen, wir haben ihn vielleicht noch im Hinterkopf und mich fasziniert auch an der Bibel, dass sie so klar spricht, so deutlich spricht, so einfach spricht. Man hätte aus menschlicher Sicht dieses Kapitel, nur aus menschlicher Sicht Kapitel 3, viel kürzer schreiben können, aber dem Heiligen Geist hat es gefallen, uns wirklich diese ganze Breite aufzuzeigen, wo wir vermeintlich viele Wiederholungen haben. Ja, also allein der Begriff oder dieser Satzteil, das Standbild, was Nebukadnezar aufgestellt hat, das kommt gefühlt unzählige Male vor in diesem Abschnitt. Also alle Lektoren von irgendwelchen Verlagen heute, die würden das wahrscheinlich zusammendrücken auf ein Drittel oder nicht mal ein Drittel. Aber das ist nicht der Sinn des Heiligen Geistes mit der Heiligen Schrift, sondern jeder Vers hat uns etwas zu sagen. Und deswegen auch dieses lange Kapitel, wo sich vermeintlich eben vieles wiederholt. Aber wir merken auch, wie übersichtlich dieses Kapitel ist und wie wir das einfach auch ganz logisch auch verstehen konnten oder können, was hier steht. Es ist ja keine schwierige Lehre, die hier entfaltet wird. Es ist ein prophetisches Buch, aber auch ein Geschichtsbuch. Und da haben wir eine Begebenheit einfach niedergeschrieben, wie sie sich zugetragen hat. Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen und wollen versuchen, uns ein paar Dinge rauszunehmen, die für uns wichtig sind. Ich habe versucht, das zu untergliedern in drei Punkte. Die ersten 12 Verse standhaft in Drucksituationen. Der zweite Teil der Verse 13 bis 23 standhaft im Bekenntnis. Und der letzte Teil, der kürzeste Teil, standhaft bleiben. Ich bin mir bewusst, man hätte auch eine andere Gliederung nehmen können. Man hätte auch andere Schwerpunkte setzen können, aber ich möchte gerne, weil wir dieses Oberthema eben haben, Leben unter Nebukadnezar oder Daniel, Leben unter Nebukadnezar, standhaft, das unter diesem Blickpunkt mal uns vor die Augen, vor unser Herzen stellen. Ja, gut, dann beginnen wir mit dem Punkt 1. Standhaft in Drucksituationen. Die ersten 12 Verse. Ich weiß nicht, ob dir auch aufgefallen ist, dass Daniel offensichtlich in dieser Situation gar nicht dabei ist. Er wird nicht genannt. Wir haben jetzt den Blick auf drei seiner Freunde. Und ich finde das auch das ist nicht einfach so. Ja, das Buch Daniel heißt Daniel, weil es dort um Daniel geht, aber um viel mehr. Und mir war das persönlich wichtig, dass wir natürlich in diesem Buch von diesem Mann Gottes lesen, von diesem Propheten des Alten Testamentes. Und dass wir sehen, wie er gedacht hat, wie er gelebt hat, wie er gesprochen hat, wie er gehandelt hat in dieser Welt des Niedergangs. Aber wir finden eben auch das Leben von drei seiner Freunde. Und es zeigt eben, dass es noch mehr damals gab, die Gott treu waren als Daniel allein. Und das war für mich ein sehr wichtiger Gedanke. Manchmal fühlst du dich vielleicht alleine. Du fühlst dich wie jemand, der gegen Windmühlen kämpft, der versucht, dem Herrn treu zu sein Und manchmal fühlst du dich vielleicht in einer Abendstunde oder irgendwann in einer Minute, wo du traurig bist oder geschafft bist oder K.O. bist oder was auch immer, befindest du dich vielleicht in so einem Gedanken, dass du sagst, Mensch, du fühlst dich total alleine. Bin ich hier wirklich so alleine? Dann war mir das ein Trost. Und dann darf das für dich auch ein Trost sein. Nein, du bist nicht allein. Gott hat immer eine Anzahl übrig gelassen, die ihm treu sind, die ihm treu bleiben werden. Und das war mir hier ein ganz wichtiger Gedanke. Dass es eben hin und her schwenkt von Daniel zu seinen Freunden, dann sind sie wieder zusammen, dann werden sie einzeln genannt, eben Daniel oder hier Sadrach, Mesach und Abednego, waren ja Künstlernamen, die sie bekommen hatten hier. Aber offensichtlich war also Daniel hier nicht dabei. Jetzt geht es hier um seine Freunde. Daniel 2,49, da wird uns das angedeutet. Daniel erbat sich vom König, dass er eben seine drei Freunde über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzen konnte. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Also hier merken wir, dass offensichtlich eine räumliche Trennung stattgefunden hat und dass hier, wo dieses Standbild angebetet werden sollte, dass Daniel offensichtlich höchstwahrscheinlich nicht dabei war. Es geht also hier jetzt um diese drei Freunde. Wenn er dabei gewesen wäre, wäre er genauso nicht umgefallen vor diesem Standbild. Das möchte ich gleich am Anfang herausstellen. Und in dieser Provinz, Dura, wurde offensichtlich dieses Standbild aufgeschaut. Ich habe gestern nochmal geschaut, habe nochmal gegoogelt, habe das eingegeben, Provinz, Babel, Standbild. Und da kam dann so eine Ebene, also so eine Wüstenebene. So könnt ihr euch das wirklich vorstellen, eine große Fläche, wo dann irgendwo in einem Bereich, vielleicht mittig oder wo auch immer, dieses große Standbild aufgebaut wurde. 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit. Damit können wir vielleicht nicht unbedingt was anfangen, aber wenn wir es mal umrechnen, 27 Meter hoch, knapp 3 Meter breit, also zwischen 27 und 30 Meter hoch etwa, das ist schon eine gewaltige Größe, was das Standbild da aufgewiesen hat. Das ist gewaltig, zumindest für damalige Zeit. Und ich glaube, wenn wir heute tatsächlich vor so einem stehen würden, mit diesen Maßen, wären wir auch noch beeindruckt, trotz unserer immer größer werdenden, immer höher, schneller, weiter werdenden Gesellschaft. Interessant, in Kapitel 2 wird uns auch von einem Standbild berichtet. Nebukadnezar, und das werdet ihr vielleicht wissen, hatte einen Traum. Und alles das, was er dort gesehen hat, das konnte er nicht einordnen. Er sah ein Standbild, das bestand aus verschiedenen Materialien. In diesem Kapitel hier geht es nicht um dieses Standbild aus Kapitel 2. Aber ich glaube, dass das wichtig ist zu nennen, weil es gehört irgendwie zusammen. Natürlich. Und es war niemand außer Daniel, der in der Lage war, erstens den Traum zu sagen, was er geträumt hat. Nebukadnezar wollte ja wissen, wie der Traum war. Also musste Daniel erstmal den Traum wiedergeben, was er geträumt hatte. Und dann wollte er natürlich auch noch die Erklärung wissen, was dieser Traum bedeutet. Dieses Standbild, was aus verschiedenen Materialien bestand, mit dem Kopf aus Gold und so weiter. Und dann Metalle und Ton, die Füße und so. Das kommt euch wahrscheinlich auch bekannt vor, dieses Standbild. Und Daniel war als einziger in der Lage, den Traum zu nennen und den Traum zu deuten. Er deutete dieses Standbild und er erklärte, dass es sich um verschiedene Weltreiche handeln würde, dargestellt durch diese unterschiedlichen Materialien. Und es hat den Anschein, dass der König Nebukadnezar hier irgendetwas falsch verstanden hat. Ich möchte es einfach mal so sagen. Denn der Traum, den er hatte, der animierte ihn dazu, dann tatsächlich dieses Standbild zu bauen, aber als Sinnbild für seine Macht, für seine Größe. Und hier merken wir auch schon etwas von seinem Machtgefüge, von seinen Machtgedanken, von seiner Überheblichkeit und so weiter. Dieses Standbild nämlich, was er gebaut hat, sollte überhaupt nicht die Weltreiche darstellen, sondern seine eigene Macht und sein Königtum hervorheben. Und nun steht dieses Standbild also dort in dieser Ebene. Und ich bitte euch, stellt euch das wirklich mal so vor. Ja, das ist ja keine Bildersprache, die wir hier finden, sondern das ist ja tatsächlich so gewesen. Ja, also die, wenn ihr, ich sag's mal so, wenn ihr die Literaturgattung hier seht, das ist also Geschichte, wie sie tatsächlich sich so zugetragen hat. Keine Verbildlichung von irgendetwas oder Symbolik oder sonst was, sondern es hat sich so zugetragen, wie ihr das hier seht. Ja? Also könnt ihr euch das wirklich auch so vorstellen. Und dann müssen alle antreten. Alle Mann. Und die werden uns aufgezählt in Versen 2 bis 3. Der König ließ sie alle kommen, Satrapen, Vorsteher, Statthalter, die Räte, die Hofschatzmeister, die Richter, die Gerichtsbeamten, alle Provinzvorsteher, damit sie zur Einweihung des Bildes kommen, was der König aufgestellt hat. Und da standen sie nun. Versammelt um dieses Standbild, offensichtlich davor, in Reih und Glied, die ganze Mannschaft. Und sie sollten jetzt alle ihre Loyalität dem König gegenüber bekunden, indem sie was taten? Indem sie sich niederwarfen vor dieser Standfigur. Und mittendrin waren diese drei, die der König eingesetzt hat für die Verwaltung der Provinz Babel. Satrach, Mesach und Abednego. Und vielleicht und wahrscheinlich sogar weitere Menschen aus der Bevölkerung. So eine Ebene, das war nicht einfach so ein Platz wie hier draußen zwischen zwei Häusern, das war eine richtig große Fläche, wo tausende Menschen und noch mehr Platz gefunden haben. Und wir können uns vorstellen, was das für ein Fest war, was hier gefeiert wurde. Erstmal, wie aufwendig das gewesen ist, so eine Figur überhaupt zu bauen, aufzurichten, das Ganze zu organisieren, umzusetzen, und so weiter. Alle machten mit. Wir würden heute sagen, das hatte Volksfestcharakter. Stadtfest. Die Stimmung war gut, für das leibliche Wohl war gesorgt. Es war die Einweihung eines Denkmals, eines Monuments für den König. Und das war höchstes Staatsinteresse. Da konnte sich keiner leisten, von den Verantwortlichen dort nicht aufzutauchen. Die mussten. Die Etikette hat das vorgeschrieben. Ein Jubel, ein Getöse, ein Prunk und so weiter. Ein Lärm. Und ich habe mich gefragt, wer würde das Band zur Einweihung durchschneiden und die Zeremonie eröffnen? Und es geschah folgendermaßen. Ab Vers 4 lesen wir das. Dann wurde diese Zeremonie, dieses Volksfest eröffnet. Mit gewaltiger Stimme ertönte dann das, was dieser Herold gesagt hat, der sie dort vorne hingestellt hat vor dieser Menschenmasse und gesagt hat, was jetzt passieren sollte. Und wenn du das liest, dann merkst du, wie bestimmt das ist, wie welcher Befehlston hier dahinter steht. Das lasst euch gesagt sein. So ging es los, mit gewaltiger Stimme. Das heißt, sag's mal mit meinen Worten, alle, die hier stehen, haben die Pflicht, sich gefälligst vor dieser Standfigur niederzubeugen, niederzuwerfen. Beim Schall der Musik sollen sie sich alle vor diesem Standbild, welches Nebukadnezar, dem großen König, darstellt, niederwerfen. Und wer das nicht tut, der wird in den glühenden Feuerofen geworfen. Und dazu diese ohrenbetäubende Musik. Alles, was an Technik damals verfügbar war, wurde aufgefahren. Wenn die Möglichkeiten von heute gehabt hätten, weiß ich nicht, was die da alles hingestellt hatten, an Lautsprechern, an der neuesten Technik, High-End, alles. Es musste das Beste sein, damit das jeder hört, in jedem Winkel. Und dann ging es los. Vers 7. Die Lautsprecher wurden angestellt, der Lautstärkeregler wurde hochgeschoben, die Musik ging los und alles, was anwesend war, fiel zu Boden. Stell dir das mal vor, wie das ausgesehen haben könnte. Die Musik ging an und rums, alles nach unten. Trocken, Wüste, vielleicht erhebt sich eine Staubwolke über diese Hunderte oder Tausende von Leuten, weil die runtergefallen sind auf die Erde. Alles so wie so Staubnebel für einen kurzen Moment über dieser Menschenmasse herausragt dieses Standbild. Dann nach ein paar Minuten setzt sich dieser Staub. Und dann sieht man drei Männer, die stehen geblieben sind, die sich nicht haben fallen lassen. Drei Männer stechen aus der Masse heraus. Drei. Können wir uns vorstellen, was die Verantwortlichen gedacht, gesagt haben? Was bilden die sich denn ein? Haben die den Knall nicht gehört? Nochmal. Musik wieder an. Rums. Wieder alle runter. Staub hoch. Staub legt sich. Die bleiben wieder stehen. Haben die irgendwas verpasst? Haben die irgendwas nicht mitbekommen? Und dann ging es weiter. Da blieb nicht viel Zeit. Sofort traten Vers 8 zur selben Stunde etliche chaldäische Männer hinzu und verklagten sie. Chaldäische Männer verleumdeten sie, diese drei treuen Männer, Sadrach, Mesach und Abednego, sie schwärzten sie an, sie lieferten sie ans Messer, sie suchten die Verantwortlichen und verleugneten sie. Hier heißt es, sie verklagten sie. Das kam mir irgendwie bekannt vor. Wir lesen in Sacharja 3 einmal, dass der Widersacher Satan als der Verkläger unterwegs ist. Der Verkläger, der im erweiterten Sinn alle die verklagt, anklagt, anschwärzt, schlecht macht, die ein gottesfürchtiges Leben führen wollen, die Jesus Christus treu bleiben wollen. Alle die verklagt er. Die verleumdet er, verleugnet sie, er findet Lügen, er tut alles, um ihnen zu schaden. Daran habe ich mich erinnert. Und hier bringen diese Chaldäer dreiste Lügen hervor. Im Vers 12 wird dann der Vorwurf gebracht, sie achten nicht auf den König, sie achten nicht auf dich. Das stimmte ja gar nicht. Sie achteten ja den König. Sie achteten ja die Regierung. Sie waren ja in gewisser Weise Teil davon, weil sie Aufgaben übernommen hatten. Das heißt, dieses Pauschale, sie verachteten den König, stimmte ja überhaupt gar nicht. Sie hatten nur ein Problem mit einer bestimmten Sache, nämlich den König als Gott anzubeten oder die Götter der damaligen Welt anzubeten. Aber mal, um bei diesem Grundsatz zu bleiben, dass der Satan wirklich verklagt. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, wenn wir Jesus lieben und wenn wir ihm treu sein wollen. Und wenn wir das tun wollen, was die Bibel uns aufzeigt, wenn wir den Entschluss fassen, wenn du den Entschluss fasst, Herr, ich möchte dir treu sein und ich bitte dich, dass du mir Kraft gibst. Du siehst, es ist schwer in meiner Schule oder bei meiner Ausbildung oder in meiner Arbeit. Es ist schwer in bestimmten Situationen, aber ich möchte das so gerne. Wenn du diesen Entschluss fasst, dann musst du dir im Klaren sein, dann hast du jemanden, der das nicht will. Dann hast du jemanden, der dich davon abbringen möchte. Und ich möchte dir auch sagen, dass wenn du Christus treu folgen möchtest, wie es die Schrift aufzeigt, dann wirst du auch anecken. Dann geht das nicht einfach so, geradlinig, ohne Probleme. Dann wirst du in gewisser Weise immer in solche Situationen kommen wie diese drei Leute hier. Und du wirst eben auch einen Verkläger oder mehrere Verkläger haben. Das ist natürlich der Feind im Hintergrund. Aber das können auch Menschen sein, getrieben vom Geist des Antichristen. Manchmal sogar Menschen in frommem Gewand. Manchmal Menschen, die sich Christen nennen. Manchmal auch Menschen, die in bibeltreue Gemeinden gehen, aber die dir, wenn es drauf ankommt, nahelegen, sieh's mal nicht so eng. Du übertreibst es ein Stück. Du musst ein bisschen gelassener bleiben. Ja, seh das mal nicht so streng mit allem, was die Bibel sagt. Das hörst du auch aus den Ecken von bibeltreuen Gemeinden mittlerweile, von evangelikalen Gemeinden. Da macht das auch die Runde immer mehr, leider. Und du wirst vielleicht auch Menschen erleben, die dich schlecht machen werden und die dich auch hassen werden und die dir das vielleicht auch zeigen werden, dass sie dich hassen. Und das liegt daran, wenn du Christus nachfolgst, bist du in seinen Fußstapfen unterwegs und er wurde auch gehasst. Dein und mein Meister wurde auch gehasst und abgelehnt. Und wenn du um der Bibel willen abgelehnt wirst, dann ist es ein gutes Zeichen. Dann möchte ich dir sagen, bist du auf einem guten Weg. Auch wenn es manchmal nicht so einfach ist. Es liegt ganz einfach daran, weil du anders bist. Weil du Lichtträger bist. Weil du treu bist. Weil du dich einem konsequenten Lebensstil nach der Bibel verschrieben hast. Und weil du damit inkonsequente Menschen aus der Welt natürlich sowieso, aber auch inkonsequente Christen herausfordern wirst. Weil du sie in ihrer Ruhe störst. Und du bist dann ein Ruhestörer. Und weil du eben manchmal nicht das machst oder eben nicht das machst, was andere tun, was neben der Bibel ist. So wie diese drei Männer, die sich nicht vor diesem Standbild beugten. Was sind das heute für Standbilder? Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Es könnte so ein Standbild sein. Das habe ich letzte Woche zugeschickt bekommen auf mein Handy von jemandem. Ich habe auch vergessen, von wem das kam. Ich habe es mir abgespeichert und dachte, das passt ganz gut. Was können das heute für Standbilder sein, vor denen du stehst? Eben ein solches. Ja, die Regenbogenbewegung, die ganze LGBTQ-Propaganda, die da betrieben wird. Gott ist quer und so. Vielleicht hat das jemand mitbekommen beim Kirchentag, die Abschluss, ich sage bewusst nicht Predigt, der Abschlussvortrag hatte dieses zum Inhalt. Wir sind doch alle die letzte Generation, wir sind alle quer oder was auch immer. Und sogar diese dreiste Gotteslästerung, Gott ist quer zu sagen, das ist ja an Lästerung gar nicht mehr zu überbieten, was da passiert. Und ihr werdet diese Fahne kennen, ja, die ist überall präsent. Besonders bei euch jüngeren Leuten, wie euch das eingeredet wird, dass das normal ist, dass das richtig ist und dass wir uns doch alle da in diese Richtung bewegen sollen, ja, zu diesem sechsfarbigen Regenbogen, ja, der da missbraucht wird. Der biblische Regenbogen, der missbraucht wird, der seiner Farben beraubt wird und der uns gezeigt wird als das Symbol dieser Regenbogenbewegung. Und diese Bewegung will, dass wir vor ihrem Standbild niederfallen. Die wollen das. Und du siehst es überall, sogar wenn du beim Penny reingehst, siehst du an der Eingangstür, bevor sich die Tür öffnet, siehst du einen kleinen Regenbogenfahne von innen reingeklebt. Ich hatte fast den Gedanken, die abzuziehen, aber ich darf es leider nicht machen, weil das ist nicht mein Eigentum, dieses Gebäude. Und überall, ja, ob das vom Rewe ist, wo die Regenbogenfahne sogar schon gehisst wird, oder vor manchen Kirchen, wo sie weht. Und hier müssen wir ganz klar sagen, stopp, stopp. Davor beugen wir uns nicht. Das werden wir nicht tun. Niemals. Das ist eine Statue oder ein Standbild, vor dem diese Bewegung, diese Regenbogenbewegung möchte, dass auch wir uns davor niederbeugen. Und leider tun es immer mehr aus dem religiösen Bereich. Und es wird auch vor den Türen der Evangelikalen nicht Halt machen. Also vor denen, zu denen auch wir uns zählen. Und hier merken wir, wie es auf uns persönlich ankommt, dass wir persönlich fest im Glauben stehen, dass wir standhaft sind. Und wenn die Musik erschallt und es macht Rums, dass wir eben stehen bleiben können. Zu zweit, zu dritt oder im Notfall eben auch alleine. Es können andere Dinge sein, die diese Standbild symbolisieren. Das kann die Klimareligion sein, die immer mehr auch propagiert wird. Es ist wirklich eine Religion, was anderes kann man da gar nicht dazu sagen. Die damit verbundene neue Weltordnung, die aufgerichtet werden soll. Oder wir erinnern uns an den ganzen Corona-Wahnsinn hin oder her, was da alles berechtigt war und nicht berechtigt war und wie die ganze Masse rums niederfiel vor dem Standbild. Oder wir denken an die Gesinnungsdiktatur der Medien, links oder rechts. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wer schaut von euch Nachrichten? Was kann man glauben, was kann man nicht glauben? Was ist infiltriert von linker Propaganda zum Beispiel? Was kann man überhaupt noch für bare Münze nehmen? Genauso die alternativen Medien, das ist genau das Gleiche. Da weißt du auch nicht, was stimmt und was nicht stimmt. Findest du überhaupt noch den gesunden Mittelweg? Das ist so eine Frage, die höre ich immer wieder. Was kann man glauben? Ja, also diese Gesinnungsdiktatur, die uns aufzwingt, wie wir zu denken haben, die beginnt in den Kindergärten, erstreckt sich über die Schulen und ist in der ganzen Gesellschaft angekommen. Und wie wichtig ist es dann, dass wir unser Denken hieran ausrichten, an der Heiligen Schrift? Und du musst dir vorstellen, die Leute damals, die hier stehen geblieben sind, die hatten die Bibel nicht so wie wir. Also wir sind ganz klar im Vorteil. Wir haben den kompletten Willen Gottes geoffenbart zwischen zwei Buchdeckeln, in seinem heiligen Wort. Und wir finden für alles nach 2. Timotheus 3, Vers 16, was unser inneres Leben betrifft, unser geistliches Leben betrifft, finden wir für alles eine Antwort in der Heiligen Schrift. Und ich möchte euch ermutigen, lest bitte weiter eure Bibeln. Lasst nicht ab davon. Nehmt sie, auch wenn ihr keine Lust dazu habt mal oder krank seid oder gestresst seid, nehmt sie, lest sie, nehmt das Wort auf. Es ist das einzige Mittel, was uns festmacht, damit wir standhaft bleiben können in dieser gefallenen Welt. Oder es gibt noch mehr Standfiguren. Einheit der Christen auf Kosten der Wahrheit. Es gibt auch das Bestreben nach Einheit der Religionen auf Kosten der Frage, wer Gott ist. Also diese beiden Punkte muss man ein bisschen unterscheiden. Einheit der Christen, das bedeutet, man einigt sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den Namen Jesus Christus. Alles andere, die Gemeindepraxis und in Bezug auf Gaben und so weiter, ob sie noch gibt oder nicht mehr gibt, das ist alles zweitrangig. Oder wie ich eben in der homosexuellen Frage stehe, auf Bezug auf Gemeinde, ist alles zweitrangig. Uns einigt der Name Jesus Christus und nur das ist wichtig, alles andere zählt nicht. Das ist also dieses Anstreben der Einheit der Christen auf Kosten der Wahrheit. Das ist ein Standbild, vor dem wir niederfallen sollen, was uns immer wieder infiltriert, was uns immer wieder einholt. Das müssen wir wissen. Und dann gibt es eben noch, das ist der nächste Schritt dann, Einheit der Religionen auf Kosten der Frage, wer Gott ist. Also wenn man sich einmal geeinigt hat, dass es nur um den Namen Jesus geht, dann irgendwann fängst du an zu sagen, na ja gut, dann ist auch Mohammed in Ordnung und die ganzen anderen Sachen. Also das ist ein schleichender Prozess. Ja, also dieses Standbild will uns immer wieder verschiedene Dinge vorgaukeln, vor denen wir uns niederwerfen sollen. Das könnte man jetzt noch erweitern. Das ganze charismatische Chaos, was da unterwegs ist, die ganze Bandbreite des charismatisch-mystischen Verführungen und so, Musikstile, die ganze Battle-Music und so weiter, was da alles damit zusammenhängt, das hat auch gewaltig was damit zu tun, was die letzte Zeit betrifft, diese ganze Verführerei und so weiter, oder hier die homosexuellen Frage und der Bibeltreuen, das alles wird uns in Zukunft viel, viel mehr beschäftigen werden müssen. Und wir müssen standhaft bleiben und ihr müsst standhaft bleiben. Steht zu eurer Überzeugung, die ihr aus der Bibel gewonnen habt. Steht dazu. Steht dazu, nicht fallt. Ja, es ist steht, bleibt stehen. Oder der ganze Gruppenzwang in der Schule und so weiter. Ja. Man könnte es zusammenfassen, dieses Standbild steht in der heutigen Zeit für den ganzen Mainstream, von dem wir uns beugen sollen. Und da gibt es den politischen Mainstream, also was die Politik möchte, wovor wir uns beugen sollen. Die Gesellschaft, was sie will, von dem wir uns beugen sollen. Dann gibt es den religiösen Mainstream, von dem wir uns beugen sollen. Also wir merken, dass diese Standbilder eigentlich überall lauern. Dann merken wir, wie aktuell dieses Kapitel für unser Leben ist. Das und noch viel mehr sind also die Standbilder, vor denen du dich niederwerfen sollst. Und ich glaube, dass das oft nicht einfach ist. Wenn ich auf mein Leben schaue, glaube ich, dass es dir vielleicht manchmal gar nicht anders geht, dass du vielleicht manchmal leid bist, mit diesen Dingen ständig konfrontiert zu werden, dass man vielleicht auch manchmal in der Gefahr steht zu sagen, ach naja, komm, es ist ja alles nicht so schlimm, mach mal halblang jetzt. Dann beugen wir uns halt in dieser kleinen Sache vor dem Standbild, da kriegen wir wenigstens keinen Ärger. Da haben wir unsere Ruhe. Weiß ich, hast du vielleicht schon mal so einen Gedanken gehabt? Naja, dann, okay, gib klein bei. Ist ja nicht so eine tragische Sache jetzt, diese oder jene Sache. Mache ich es halt mal mit und habe ich meine Ruhe. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du Jesus nachfolgen willst, wenn du ihn liebst, wenn du ihn ehren möchtest, dann nimm dir diese drei Leute hier als Vorbild. Denn die konnten nicht im Gleichschritt der damaligen Welt laufen. Das ging nicht. Sie konnten es nicht. Sie wollten es auch nicht. Sie haben einen Entschluss gefasst. Und weil sie einen Entschluss gefasst hatten, Gott treu zu sein, merkten sie auch, dass es in ihrem Leben immer Situationen gab, wo es zu Trennungen kam. Wo sich Licht und Finsternis geschieden hat. Und es muss dir auch klar sein, der wahre Glaube, der wird die Gesellschaft immer in zwei Gruppen trennen. In Gläubige und Ungläubige, in Gehorsame und Ungehorsame, in Kinder Gottes und Kinder des Teufels, in Licht und Finsternis, in geistlich und fleischlich und so weiter und so weiter. Und meistens wird es dann so sein, dass der hingegebene Christ in der Minderheit sein wird. Daniel 6, also das zugehörige Kapitel in diesem Buch, wo es dann um die Löwengrube geht, dann lesen wir von einem Verhältnis in etwa 1 zu 120, ja, also Daniel zu 120 Satrapen. Also dieses Verhältnis, das zeigt uns schon, dass die treuen Christen die Minderheit sein werden und die Minderheit bleiben werden. Und so ähnlich war es auch hier. Aber sei dir gewiss, wenn du den Herrn an die erste Stelle setzt und wenn du im Glauben, das heißt im Vertrauen, dein Leben führen willst, wo du gerade stehst, dann wird er sich an deine Seite stellen. Dann wird er mit dir sein. Wir sehen das im weiteren Verlauf des Abschnitts. Ich gehe nochmal zurück zu Punkt 2. Wir sehen das in diesem Punkt 2. Standhaft im Bekenntnis. Also wo diese drei jetzt zum Rapport müssen. Also die werden jetzt gepackt und werden dorthin gebracht, direkt zum König. Und jetzt wurde es im wahrsten Sinne des Wortes heiß. Und es ist ja so, wenn wir die Hitze spüren, wenn es heiß wird, dann zeigt sich, wie wir ticken. Dann zeigt sich, wie wir denken. Dann zeigt sich, wie wir innerlich aufgestellt sind. Und ich glaube, in Drucksituationen, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen, wo wir merken, jetzt geht es ums Eingemachte, dann zeigt sich, was in uns ist. Und das sehen wir hier bei diesen Leuten jetzt. Wir sehen, dass das nicht nur einfach so war, die sind hier einfach nur stehen geblieben. Jetzt bleiben wir halt mal stehen und setzen hier mal ein Zeichen, sondern die hatten eine Herzensgesinnung. Und ich habe mich gefragt, als sie hier auf dem Weg zum König waren, was ist denn vielleicht durch den Kopf gegangen? Sie hatten ja doch eine Weile Zeit nachzudenken, was sie jetzt erwarten könnte. Sie haben ja gehört, was passiert mit denen, die sich nicht hier vor diesem Standbild beugen würden. Was wird ihnen alles durch den Kopf gegangen sein? Nehmen wir unseren Entschluss zurück. Entschuldigen wir uns. Finden irgendwelche faulen Ausreden, ja, wir haben das nicht gehört, die Musik, wir haben das nicht mitbekommen oder was weiß ich. Nein, all das lesen wir nicht. Im Vers 13, da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man sie herbringt. Also hier merken wir schon, von dem, was diesem Mann hier in die Quere ging, Ja, der Zorn ist ja immer dann, wenn Zorn steigt in uns auf, wenn wir etwas nicht bekommen, was wir haben müssen, unbedingt oder wollen. Dann, wenn wir das nicht kriegen, werden wir zornig. In dem Jakobusbrief kann man das nachlesen. Warum gibt es Streit oder Zorn? Weil es an den Lüsten liegt, die in uns drin sind. Das heißt also, wenn ich jetzt zornig werde, ist das mein Problem. Es ist nicht deins. Zorn ist ein geistliches Problem. Wenn du zornig wirst, liegt es an dir, nicht an den Umständen oder an sonst irgendwas. Die Bibel definiert, wenn ich jetzt zornig bin, ist es mein Problem. Es ist mein geistliches Problem, was ich mit Gott habe. Und jetzt, wir sehen diesen Mann, Nebukadnezar, wie er grimmig ist und zornig ist. Das heißt, er ist zornig, warum? Weil ihm etwas verwehrt wurde, was er wollte und nicht bekommen hat. Nämlich die Anbetung dieser drei Leute. Die sich nicht gefügt haben seinem Befehl. Und dann ist Zorn auch noch dann, wenn du etwas bekommst, was du nicht willst. Ja, das ist der Umkehrschluss. Du bekommst also etwas, was du nicht willst. Du befindest dich zum Beispiel in einer Situation, die du überhaupt nicht wolltest, und das macht dich zornig. Ja, also diese beiden ausschlaggebenden Gründe gibt es für Zorn in meinem Herzen und in deinem Herzen. Du bekommst etwas nicht, was du unbedingt willst. Oder du bekommst etwas, was du nicht willst. Diese beiden Dinge. Und das Erstere trifft hier auf Nebukadnezar zu. Er erglühte regelrecht vor Zorn. Merken wir auch, würden wir vielleicht sagen, das war so ein richtiger Choleriker. Er ist bei allem an die Decke gegangen. Und Kopf rot geworden und die Adern hier am Hals, die haben schon die Pulsader, hast du schlagen sehen. Und wir haben ja einen Arzt unter uns hier, wenn es ein Aneurysma gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich zu spät gewesen. Und du nickst. Ja. Und dann kommen die hier vor diesen Mann. Boah, da zittert man ja. Ja. Krone auf, goldenes Gewand und die stehen nur da. Vers 14. Macht ihr das absichtlich? Macht ihr das absichtlich, dass ihr da stehen bleibt? Das war keine freundliche Frage. Was bildet ihr euch ein, unsere Feierlichkeiten, diese Staatszeremonie zu stören? Ich habe mich erinnert an, ist zwar jetzt kein direkter Vergleich, aber an einen lieben älteren Bruder bei uns aus der Gemeinde, den ich nehme ihn immer gerne als Beispiel, weil er so ein hingegebener Mann Gottes ist. Und der hat mir mal gesagt, ja, wenn ich meine, die laden mich jetzt nicht mehr ein in meiner Familie zu Familienfeiern. Weil die haben mir gesagt, jedes Mal, wenn du zum Geburtstag kommst oder zu einer anderen Feierlichkeit, zum Jubiläum, du fängst immer von deinem Jesus an und du störst das alles. Deswegen laden wir dich nicht mehr ein jetzt. Ja, so ein Störenfried, so ein Unruhestifter. Ja, in gewisser Weise nur natürlich eine andere Dimension war das hier. Ja, es waren Unruhestifter, diese drei. Was bildeten die sich ein? Und es gibt es aber auch im übertragenen Sinn. Die Menschen, die auch still das Leben, was die Schrift sagt, was die Bibel sagt, was Jesus ihnen sagt, auch sie werden immer mehr zu Querulanten, zu Störenfrieden. Sie sind Unruhestifter. Oder sie werden zumindest als solche wahrgenommen, weil sie mit ihrem Licht, durch das Licht, was Christus in ihnen aufleuchten lässt, in die Dunkelheit leuchten. So war es auch hier. Satrach, Mesach und Abednego haben die Mächte der Finsternis beschämt, indem sie stehen geblieben sind. Und das kann nicht ein Nebukadnezar auf sich sitzen lassen, dass seinen Göttern hier, dass sie missachtet werden. Und dann schaut mal genau hin in Vers 15. Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr, und dann kommt die ganze Aufzählung der ganzen Instrumente wieder, wenn ihr bereit seid, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist alles okay. Dann ist alles gut. Also, Chance Nummer 2 bekommt ihr jetzt von mir. Und da habe ich mir hier notiert, der Teufel ist geduldig. Er wird es wieder versuchen. Wenn du stehen bleibst, denke nicht, dass er sich dann auf und davon macht. Er wird mit der gleichen Sache wiederkommen. Er wird dir wieder dieses Bild aufs Handy schicken lassen. Er wird dir wieder diese Einflüsterungen machen. Er wird dir wieder vielleicht diese Internetseite servieren oder was auch immer. Er wird es wieder versuchen, dass du zornig wirst. Er wird es wieder versuchen, dass du deinen Eltern ungehorsam bist. Und so weiter. Er wird es weiterhin versuchen. Er bleibt dran. Sei gewiss, er bietet dir eine zweite Chance und eine dritte und eine vierte und eine fünfte. Er will uns sichten, sagt der Herr einmal. Und er hat uns markiert. Und er will uns zu Fall bringen. Das muss uns klar sein. Und die Antwort der drei Männer, die hat mich, als ich darüber nachgedacht habe, umgangssprachlich fast aus den Latschen gehauen. Ja, und ich habe mich gefragt, Mensch, ja, hättet ihr nicht ein bisschen diplomatischer sein können? Ein bisschen weniger direkt als wir haben nicht nötig, dir darauf eine Antwort zu geben. Das ist schon ziemlich herausfordernd, muss man schon zugeben, ja? Aber mir war klar, nein, das ging nicht anders. Du kannst mit dem Feind nicht verhandeln. Du kannst, mal auf uns übertragen, mit Anfechtungen, mit Versuchungen, kannst du, sollst du, darfst du nicht verhandeln. Du musst sie von dir weisen. Es geht nicht anders. Ihnen muss gewährt werden, klar und deutlich. Die Verse 16 bis 18 beschreiben uns das ja. Wir haben nicht nötig, dir zu antworten. Diese Antwort hat gesessen. Hier habe ich mich an Luther erinnert, als er zum Beispiel in Worms vor dem Reichstag gewesen ist, wo es eine ähnliche Respektlosigkeit gewesen ist von ihm seitens der religiösen und politischen Elite damals. Das war unerhört, was er dort gesagt hat. Er steht hier und er kann nicht anders. Es ist ähnlich wie hier. Wir haben nicht nötig, dir zu antworten. Es kommt für uns keine Option in Frage. Gibt's nicht. Und so musst du der Versuchung begegnen, dem Feind begegnen. Es gibt keine zweite Option als ein Nein. Gibt es nicht. Als standhaft zu bleiben. Auch wenn es in den Ohren von der Masse unerhört klingt. Wenn du nach der Bibel handelst, ist es richtig. Wir können uns vorstellen, dass es ein Affront gewesen ist gegen den König. So etwas hat er noch nie erlebt. Das hat er überhaupt noch nicht erlebt, dass sich Leute sowas rausgenommen haben. Dass sich Leute sowas einbilden. Wussten sie denn nicht, wen sie vor sich hatten? Und ich habe mich gefragt, was war denn das Geheimnis dieser Männer, dieser drei Männer? Oder auch wenn wir Daniel dazu nehmen, dieser vier Männer. Was war denn der ihre Geheimnis? Was trieb sie denn an? Und vielleicht stellst du dir die Frage, was war denn der Antrieb ihrer Standhaftigkeit, so zu sein und dem lebendigen Gott treu zu bleiben. Was war das Geheimnis von Daniel, Hanania, Misael und Asaja? Da müssen wir mal ins Kapitel 1 zurückgehen, wo ich glaube, dass wir dort die Antwort finden auf das Geheimnis ihrer Standhaftigkeit. Ja. Ich bin auch auf der Zielgeraden. Danke, Klaus. Das Geheimnis finden wir in Kapitel 1. Vers 5 und bis 9. Kapitel 1, Vers 5 bis 9. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Und unter ihnen befanden sich eben die von den Söhnen Judas, Daniel, Hanania, Misael und Asaja. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen, dann kommen die neuen Namen. Daniel nannte er Belsatzar, Hanania Satrach, Misael Mesach und Asaja Abednego. Und jetzt kommt, wie ich meine, der Schlüssel für das Verständnis der Standhaftigkeit. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Und er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Ich glaube, dass das der Schlüssel ist für Daniel und seine Freunde für ihre Standhaftigkeit. Sie fassten einen Entschluss in ihren Herzen. Hier dargestellt an dem Entschluss, sich nicht zu verunreinigen, indem sie diese Speisevorschriften umgingen, die sie gelernt hatten. Sie wollten Gott dienen. Sie wollten Gott treu sein. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel für unser Leben in der Nachfolge Jesu. Dass wir uns in unserem Herzen vornehmen, Gott treu zu sein. Das Herz ist ja der Inbegriff für unser inneres Leben, unser verborgenes Leben, unser Denken, unsere Motive, unser Fühlen, unsere Seele, unser Geist, alles, was die Bibel unter dem Nichtmateriellen nennt, fasst sie zusammen unter dem Oberbegriff Herz. Und Daniel und seine Freunde nahmen sich vor, in ihren Herzen einen Entschluss zu fassen. Und das möchte ich zum Schluss vor unsere Herzen stellen, vor mein Herz. Weil ich glaube, dass das der Schlüssel ist, standhaft zu bleiben. Dass wir uns vornehmen, dass wir unsere Herzen nicht verunreinigen lassen durch so manches, was dort an Standbildern unterwegs ist, was vor uns steht und vor dem wir uns beugen sollen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du dir diesen Entschluss vornimmst. Das kannst du dann nachlesen in dem letzten Teil. Es wird gesagt, dass es nicht lange dauerte, bis die nächste Versuchung kam. Nicht lange. Die waren ständig herausgefordert. Aber dieser Entschluss in ihren Herzen machte sie standhaft. Durch die Kraft Gottes, die sie von ihm selbst bekommen haben. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was ich uns heute mitgeben möchte. Und dafür möchte ich jetzt auch beten, dass der Herr uns wirklich innerlich festmacht, damit wir stehen bleiben können vor allen Standbildern, für was sie auch immer stehen mögen, wenn sie gegen das stehen, was die Heilige Schrift uns sagt. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt beten zusammen, ich möchte gerne beten, dass wir aufstehen und dass wir den Herrn bitten, dass er unsere Herzen festigt. Lieber Herr, ich möchte dir von Herzen danken für dein Wort in diesem Kapitel 3 des Propheten Daniel. Und wir merken, wie es uns so viel auch sagen will, wie es uns so viel für unser Glaubensleben zu sagen hat in der Nachfolge. Und wir wollen dir danken für diese Standhaftigkeit, natürlich von Daniel, aber eben auch hier besonders von Sadrach, Mesach und Abednego. Wir danken dir, dass sie nicht niedergefallen sind, dass sie den Entschluss gefasst haben, dir treu zu bleiben. Und wir haben auch gesehen, was es bedeuten kann in unserer Zeit, was für Götzenbilder, was für Standfiguren vor uns aufgebaut werden, vor denen wir unsere Herzen beugen sollen. Und wir danken dir, dass dein Wort so klar ist. Und ich möchte bitten für uns alle, dass du uns Standhaftigkeit schenkst, dass du uns Mut gibst, dass du uns Freude gibst, dir ganz und gar nachzufolgen. Und wir wollen dich auch um Vergebung bitten, wo wir Momente haben, wo wir uns vielleicht gebeugt haben vor so manchen Dingen, die nicht gut waren. Herr, bitte vergib uns und bitte reinige uns von aller Ungerechtigkeit. Herr, bitte führe und lenke uns auf deinen Wegen. Wir wollen dir treu sein. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass du ihn segnest und dass du an dem Ort, wo er steht, dass du ihm diese Standhaftigkeit gibst, egal wo er ist. Danke dafür. Amen.